Hallo, Herr Görlach.
Grüß Sie Gott, hallo.
Sie schreiben, manche Debatte trägt heute totalitäre Züge. Wie kommen Sie dazu?
Wir erleben das und da wir hier ein Debattenmagazin betreiben, haben wir das sozusagen im Prisma, im Fokus, vor allem in den Leserbriefspalten unserer Debatten, die im Magazin laufen, dass man, wenn der eine seine Meinung sagt, immer auch gleichzeitig denkt, dass er die Meinung der anderen damit disqualifizieren will. Also wir haben eine Kolumnistin hier, die Frau Kelle, die schreibt über ihren, Alltag als verheiratete Frau mit 4 Kindern. Und andere Leute schreiben dann, dass sie ihr sozusagen mit diesem Betonen ihres Lebensentwurfs die anderen ein Stück weit diskreditieren möchte. Und das wird interessanterweise in vielen Debatten schon mitgedacht. Also dass wir, wenn jemand seine Meinung sagt, die anderen sagen, ja, aber der möchte mich ja eigentlich damit abwerten. Und diese Vorerwartungen, Vorverurteilungen, ne, in der Debatte gepaart mit einer gewissen Nichtbereitschaft, dem anderen zuzuhören, das führt natürlich zu einer Totalität im Diskurs.
Und bei vielen Bewegungen, die ich auch schon in der Anmoderation angesprochen habe, wird ja oft mit eher diffusen Gefühlen und Ängsten argumentiert. Man könnte auch sagen, eher irrational und die reinen Fakten, Statistiken, wonach diese Ängste ja in aller Regel unbegründet sind, kennt man ja auch. Also man könnte sozusagen auch behaupten, hier müsste eine irrationale Gefühlsebene mit einer rationalen Faktenebene sprechen. Ist das, was Sie fordern, denn überhaupt machbar, wenn sich eine der beiden Seiten den Fakten so gänzlich verweigert, wie zum Beispiel bei den Montagsdemonstranten, die sagen, die FED regiert die Welt mit ihrem Geld und letztlich verbindet sich ja damit auch eine antisemitische Chiffre. Kann man dem rational begegnen?
Naja, also es tobt ja im Prinzip die Diskussion, ob oder ob nicht man so Verständnis haben soll mit den Pegida-Demonstranten. Und das geht durch die politischen Lager, das wird auch die Kirchen positionieren sich da unterschiedlich. Und ehrlich gesagt, ich finde, natürlich darf jeder seine Meinung haben, man darf sie auch äußern, das ist ein Signum einer freiheitlichen Gesellschaft. Man darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn man, weil man eben nur auf Grundlage von Angst ohne Fakten argumentiert, halt eben von den anderen gesagt bekommt, das ist Blödsinn. Also so, das heißt also, das ist eben die Krux so, weil man, also man wird ja ernst genommen in dem Maße, in dem man auch demonstrieren darf, in dem man auch seine Meinung äußern darf. Das ist ja nicht in allen Teilen der Welt selbstverständlich. So, bis hierhin ist es auch in Ordnung, aber wir sind nicht verpflichtet, diesen Quatsch auch noch ernst zu nehmen.
Aha, darf man die Diskussion auch verweigern? Das klang ja in Ihrem Beitrag nicht so. Sie sagen, das geht.
Also sehen Sie zum Beispiel den Begriff des Abendlandes. Na, den treiben jetzt ja die Jungs und Mädels in Dresden, so tragen den vor sich her, die singen auch schöne Weihnachtslieder. Das heißt also, wenn sowas aufgeführt wird, dann ist natürlich auch die Mehrheitsgesellschaft oder auch die jetzt nicht auf diesen Demonstrationen sind, schon auch aufgerufen, sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich und was ist das Abendland und gibt es das überhaupt und kann man das ohne das Morgenland denken und ist das Abendland jetzt Abschottung oder bedeutet das Abendland Pluralität? Also ich glaube, da gibt es natürlich schon Stichworte und selbst wenn man die Leute dann irgendwie für ihre Argumentationen durchaus belachen kann, ist es natürlich trotzdem eine Anfrage an einen selber und man kann schon sagen, Jungs, das Abendland, das ist kein Monolith, das Abendland ist nicht irgendwie ein Glaube, ein Gott, ein Papst, ein Kaiser, das gab es immer nur mit Blut, Schweiß und Tränen und viele Menschenleben gingen verloren. Also das heißt also, diese Form von Debatte, die wird uns aufgenötigt, aber die müssen wir auch führen. Ne? Das ist das eine schließt das andere nicht aus.
Sie schreiben in Ihrem Beitrag ja auch, dass Sie die Empathie vermissen, also die Fähigkeit, die Sichtweise des anderen mit Empathie zu lesen. Und Sie sehen, schreiben Sie, dass die Gräben größer und nicht kleiner werden, womöglich auch wegen einer gewissen Überhitzung in sozialen Netzwerken. Was gibt Ihnen denn die Sicherheit, dass das nicht immer so war und jetzt nicht nur einfach viel deutlicher sichtbar wird?
Also wir haben das in den letzten Jahren ja häufig erlebt, wenn es um Prominente und ihre Fehltritte ging. Und jetzt unabhängig davon, ob es wie zum Beispiel im Fall Hoeneß zu einer Verurteilung geführt hat oder im Fall von Christian Wulff zu einem Freispruch erster Klasse, in dem Moment, wo Prominente fallen oder wo sie ins Strauchen geraten, dann sagt die Öffentlichkeit, weil diese Leute in der Öffentlichkeit stehen, prominent sind, müssen sie sich ein härteres Urteil gefallen lassen. Das ist sowieso zu diskutieren, ob das so ist. Die Sozialwissenschaften sagen, dass man bei sich selber immer die Umstände verantwortlich macht für das Handeln und bei dem anderen den Charakter. Das heißt also, da ist schon mal ein Bruch in der Wahrnehmung, weil der andere ist halt böse und man selber handelt halt dummerweise nur, weil die Umstände keine anderen Lösungen zugelassen hat. Und jetzt zur Frage direkt, ob das früher anders war. Was ich glaube, was in Deutschland anders ist, ist, dass wir für die Häme, mit der wir den Fall von Prominenten zum Beispiel begleiten, keine soziale Sanktionierung haben. Also wenn jemand in Deutschland sagt, er ist gern Machtmensch, er hat halt gern viel Einfluss, dann wird er sozusagen sozial geächtet. Deswegen gibt es Debatten darum, ob oder ob nicht Frau Merkel ein Machtmensch sei, was natürlich vollkommener Blödsinn ist vor dem Hintergrund, dass sie Parteichefin und Regierungschefin ist. Da muss man in gewisser Weise mit Macht operieren können. Aber wenn die Frau Merkel sich hinstellen würde und sagen, ich bin eine Machtmenschin, dann gibt es aber richtig eins auf die 12, weil das negativ sanktioniert wird.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf Ihr erstes Beispiel eingehen wollen. Der Beitrag zum Thema Familie. Die Familie wird ja zum Teil auch sehr politisiert diskutiert, nämlich im Hinblick auf das Thema Gender, Gleichberechtigung, unterschiedliche Lebensentwürfe. Und da gibt es ja auch Positionen, die sagen, es ist falsch, wenn Kinder von schwulen oder lesbischen Paaren großgezogen werden, weil es gegen die Natur des Menschen verstößt. Und dazu im Gegensatz ist die klassische Familie, das traditionelle Familienbild sozusagen, das Natürliche daran. Ist da nicht eine Verhärtung an bestimmten Positionen oder in bestimmten Positionen angelegt, die vielleicht auch nicht zu einer pluralistischen Gesellschaft passen oder da Schwierigkeiten haben, was den Anspruch betrifft, zum Beispiel mit Berufung auf die Natur des Menschen oder die Natur an sich?
Also philosophisch ist das ja seit Jahrhunderten umstritten und diskutiert, was die Natur des Menschen sei, ob es die überhaupt gibt. Aber das Beispiel habe ich gewählt, ich werde manchmal gefragt, ja, warum darf denn die Frau Kelle bei euch schreiben? Das ist ja so konservativ und so. Das Interessante an einer Kolumnistin, die sozusagen aus ihrer Warte als vierfache Mutter katholisch verheiratet und so dann ihr Leben beschreibt, die nicht müde wird zu betonen, dass das eigentlich der Lebensentwurf messbar der Mehrheit der Menschen in Deutschland ist, aber trotzdem das Gefühl hat, in der Minderheit zu sein und deswegen eben so eine Kolumne schreibt. Und ich glaube, was wir in dieser Gesellschaft, wo wir eingangs darüber sprachen, in der jeder sozusagen für sich am lautesten spricht und dann die Empathie verloren geht und die Hörfähigkeit, wir auch in einem gewissen Maße eine Proportionalität über wie wir über Dinge sprechen, halt verloren haben. Weil wenn irgendwie die Mehrheit aller Menschen in Deutschland eben heterosexuell verheiratet ist.
Aber die Frau Kelle ist ja nicht umstritten, weil sie vier Kinder hat und in einer traditionellen Familie lebt, sondern weil sie ja auch die Meinung vertritt, dass homosexuelle Paare nicht gleichberechtigt sein sollen mit der klassischen Ehe, dass sie sozusagen auf Privilegienrechte für ihr gewünschtes Modell sozusagen pocht und weil sie sich auch hin und wieder sehr, sehr kritisch äußert zum Thema Homosexualität.
Also wenn Sie da in die Tiefe gehen wollen, dann müssen Sie die Frau Kelle anrufen. Für mich ist das deswegen wichtig gewesen, weil diese Grundbeobachtung, auf die ich gerade hinaus wollte, wenn jemand in der Mehrheit ist, sich trotzdem als Minderheit fühlt. Das finde ich als Phänomen sehr interessant, weil das zieht sich unter anderem auch durch die Frauenquoten und die Gleichberechtigungsdebatten, wenn die Mehrheit der Menschen in Deutschland knapp, aber dennoch Frauen sind und wenn die Mehrheit der Hochschulabgänger Frauen sind, dann ist sozusagen immer die Frage, wo kommt denn eigentlich das Gefühl dass der Marginalisierung her? Und das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen, weder bei den Frauen noch bei bestimmten Familienmodellen, denn da ist ja was an unserer Diskurskultur schief. Und ich habe das so in diesem Text so benannt, dass wir haben wohl irgendwie nicht mehr die rechte Proportionalität, mit der wir in den Medien, aber auch im Diskurs, der außerhalb der Medien geführt wird, die Sachverhalte in unserem Umfeld darstellen können. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, wenn sich Mehrheiten als Minderheiten fühlen. Das ist der Kern meiner Aussage gewesen.
Das Debattieren und den Konsens, das müssen wir mehr kultivieren in Deutschland. Das fordert Alexander Görlach, Herausgeber des Debattenmagazins The European. Darüber haben wir heute debattiert. Danke dafür.
Danke Ihnen dafür.